Ich möchte die Predigt für heute mit einem Bibelteil anfangen, mit einem ganz kurzen Bibeltext. Der kürzeste Bibeltext überhaupt in der Bibel ist die Seite. Na, da dazwischen, zwischen Alten und Neuen Testament, könnt ihr in eurer Bibel auch mal gucken, da steht gar nichts. Das ist nämlich auch was, ne? Das ist heute mal mein Bibeltext. Am Anfang kommen dann schon noch andere. Dieses leere Blatt zwischen Alten und Neuen Testament. Also das sind ein Zeitraum von 435 Jahre. Ende Malachi bis Anfang Matthäus sind 435 Jahre. Und in dieser Zeit, jetzt muss ich da mal noch kurz jemand zuschalten, sehe ich gerade. So. Und in dieser Zeit zwischen den Testamenten haben wir kein Wort Gottes. In dieser Zeit schweigt Gott. Und vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben auch, zwar keine 435 Jahre, aber lange Zeiten, in denen Gott schweigt. Es ist nicht so, dass Gott nicht da gewesen wäre. Gott wirkte in diesen Jahren Entscheidendes. Wir haben hier das Thema von der Predigt. Es ist sozusagen der Vorhang gefallen. Und dann ist 435 Jahre lang nichts. Wie sieht es da mit der Hoffnung aus? Das sind auch Zeiten des schweren Leidens. Wie kriegen wir da Hoffnung in dieser Zeit? Und das soll es in der Predigt gehen. Und dann natürlich auch darum, wenn der Vorhang eines Tages aufgeht, deshalb machen wir ja Ewigkeitssonntag. Es ist also nicht so, dass Gott abwesend gewesen wäre. Der Vorhang ist zwar gefallen, aber er wirkt entscheidend Wichtiges für das Kommen von seinem Messias. Das sind Jahre, wo Gott richtig, richtig aktiv ist, auch wenn man von ihm nichts hört und spürt und sieht. Ist für mich persönlich so vom Studieren her eine ganz interessante Zeit, was da alles passiert ist. Da könnte ich jetzt eine Stunde oder zwei erzählen, aber das mache ich jetzt natürlich nicht. Ich mache nur ein paar Streiflichter, damit wir sehen, was für eine Zeit das war. Da haben wir zuerst die persische Macht, das sind ja die Juden noch drunter unter der persischen Macht. Dann kommt im Westen kommt ein neuer König, das ist Philipp von Mazedonien, der vereint das, was wir heute Griechenland nennen. Sein Sohn ist ein großer Feldherr, Alexander der Große. Im Alter schon von 20 Jahren schlägt er die Perser vernichtend im Jahr 330 vor Christus. Und dann geht er über die ganze Welt. Also bis tief runter in Afrika, fast an Äquator, holt er sich alles. Bis nach Indien, der ist im Norden von Indien, fällt er ein. Das ist der Wahnsinn, das ist bis dahin das größte Weltreich. Mit 33 Jahren stirbt er. Man sagt, er hat sich zu Tode gesoffen. Ja, aus lauter Kummer darüber, dass es nichts mehr zu erobern gibt. Das Reich zerfällt, er hinterlässt keinen Sohn, wird dann aufgeteilt in vier Generäle. Die vier seiner Generäle teilen sich das auf. Und für unsere Geschichte hier in Israel sind zwei Generäle wichtig. Das eine ist der Ptolemäus und das andere ist der Seleukos. Erkläre ich gleich. Der eine kriegt Ägypten, der Ptolemäus, und der andere kriegt Syrien. Jetzt merken wir was, das ist fast schon Zeitgeschichte. Israel eingekeilt zwischen Ägypten und Syrien. Ja, das war damals schon so. Das ist die Stadt, ein altes Bild von der Stadt Alexandria. Das ist das Zentrum von dem ägyptischen Reich, ägyptisch-griechischen Reich. Da wurden ganz viele Juden hin deportiert, auch sehr viele Schriftgelehrte. Und es war eine sehr schwere Zeit für die Juden. Das Schlimmste war wahrscheinlich, dass sie ihren heiligsten Schatz, den sie haben, das ist das Alte Testament, das mussten die übersetzen in die Sprache der Heiden. Also das haben die ja geschützt. Zum Teil, wenn du mal eine Synagoge brannte, mit ihrem eigenen Leib gedeckt, die Torahrolle, damit sie lieber selber verbrannt sind als die Torah. Jetzt müssten sie es für die bösen Heiden übersetzen. In so eine unheilige Sprache. Das war furchtbar, furchtbar für die. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Dann kam im Jahr 203 vor Christus kam in Syrien ein wichtiger Mann an die Macht, Antiochus der Große, und der hat dann Israel den Ägyptern weggenommen und hat es bei sich annektiert, hat neue Regierung eingesetzt in Jerusalem, ist dann weitergezogen nach Ägypten, um dort weiterzukämpfen. Und dann kam das Gerücht, er ist im Kampf gefallen. Und in Jerusalem haben sich alle gefreut und haben gefeiert und haben die Regierung, die er eingesetzt hat, fortgejagt. Menelaus hieß der Statthalter. Wir haben den fortgejagt. Das Problem war, dass dieser Antiochus der Große gar nicht gefallen war. Das war ein Gerücht. Und er war natürlich entsprechend rasend vor Wut. Der kam zurück. Das war das Jahr 171, der kam zurück. Der hat in seiner Wut in ein paar Tage 40.000 Juden abgeschlachtet. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie viele das sind. Ja, wir sind erschüttert, wenn irgendwo mal 20, 30 Leute umkommen in Kriegshandlungen. 40.000 in ein paar Tage. Damit nicht genug. Er ist in den Tempel rein. Das Heiligste, wo kein Heide rein darf, wo kein Jude rein darf, mitten ins Allerheiligste rein, da alles runtergerissen, hat auf dem Altar Gottes eine Sau geschlachtet. Das ist ja unreines Tier, gell? Da hat nicht genug, dann hat er die Metzelbrühe noch genommen, hat sie überall hingespritzt, damit alles entweiht war. Das ist ganz, ganz furchtbar. Dann hat er die Gesetzesrollen verbrannt. Es war eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Das war zu viel übrigens. Die Juden haben dann auch einen Putsch gemacht. 6,5 Jahre später kam das Priestergeschlecht der Hasmonäer, also besser bekannt Judas Makkabäus, der mit dem Siegesmarsch, ja. Und die haben dann den Tempel wieder gereinigt, genau wie es Daniel vorausgesagt hat. 6,5 Jahre, sagte Daniel schon. Und dann wird es damit ein Ende. Und die haben dann 2-3 Generationen lang eine sehr stabile Herrschaft gehabt, also Juden wieder als Herrscher. Aber dann gab es einen Bruderstreit, das Reich zerfiel. Da haben sie die Römer um Hilfe gebeten. Und als es dann immer mehr Unruhe gab im Land und auch ein Krieg sich anbahnte um Israel, da haben die Römer kurzerhand das ganz wörtlich genommen und sind da auch einmarschiert in Jerusalem. 63 vor Christus, da gab es wieder ein großes Blutbad. Und da gab es diesen Antipater, das war der König dann, und er hat Nord- und Südreich aufgeteilt an seine Söhne. Also der in Judäa war Herodes der Große, unter dem ist Jesus geboren. Also eine ganz furchtbare Geschichte. Das Volk war zerrissen, hoffnungslos. Da waren die einen, die haben es mit den Griechen gehalten. Die haben ihren Glauben verworfen. Es gibt keinen Gott und keine Engel und kein Jenseits und keine Auferstehung nicht. Und die anderen waren, die wo dagegen gehalten haben, das waren die Guten. Das waren die Pharisäer. Die Pharisäer schneiden bei uns immer ein bisschen schlecht ab. Aber das waren die Guten, die haben den alten Glauben festgehalten und haben da auch ihr ganzes Geld eingesetzt. Das waren reiche Kaufleute. Die wollten, dass der alte Glaube wieder dran bleibt. Da war das Volk zerrissen zwischen denen zwei Parteien. Dann war das Volk zerrissen zwischen Arm und Reich. Die Pharisäer und Schriftgelehrten und so, die haben schon auch nach dem Geld geschaut. Die haben geguckt, wie sie die Armen ausbeuten, wie sie vor Gericht Schmiergelder zahlen, wie sie ganze Straßenzüge an sich gebracht haben und die Witwen mussten aus ihren Häusern raus. Und was blieb den Frauen dann anders übrig? Die mussten in Prostitution, die Kinder wurden verkauft als Sklaven. So war das Volk zerrissen und dann haben die sauberen Pharisäer diese Frauen als Prostituierte auch noch benutzt und in der Synagoge dann bei der Predigt haben sie über sie geschimpft, diese dreckigen Frauen. Dann gab es die Zollbeamten, die haben mit den Römern zusammengearbeitet und Geld aus der Bevölkerung rausgepresst, wenn man sich schlimmer nicht denken kann. Es war ein furchtbarer Kampf. Was macht denn da Gott für ein Bühnenbild da hinter dem Vorhang? Ich habe vorher gesagt, 400 Jahre baut Gott ein neues Bühnenbild auf, macht die Bühne fertig für das Erscheinen vom Messias und der Vorhang hebt sich und wir haben so einen Dreck. Das ist doch nichts Tolles, was Gott da macht, oder was? Und da lesen wir, das ist unser eigentlicher Predigttext heute, auch sehr kurz. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Was war denn da erfüllt? Es war doch eine Katastrophe. Das möchte ich jetzt zeigen. Jesus war mitten in dieser Zeit drin. Der war da auch nicht ausgenommen von dieser Katastrophe. Der war kaum geboren, als Kind von bettelarme Leute. Maria und Josef waren bettelarm. Dann war er sofort politisch Verfolgter. Dann ist er in Ägypten bei den anderen verhassten Griechen im Asyl aufgewachsen. Muss man sich mal vorstellen, also Judebüble in Ägypten. Als Ausländerle. Jesus war ein Asylant, gell? Die wichtigen Jahre von seinem Leben waren im Ausland. Das hat sehr was mit ihm gemacht. Und da kommt er heim, das heißt, heim kann er gar nicht, dann muss er ganz im Norden vom Land, müssen sie hochziehen nach Nazareth. Der hält sich zu den Ausgestoßenen, zu den Zöllnern, zu den Prostituierten, wird selber ausgestoßen. Der hält sich zu den Armen, wird selber arm. Und jetzt merken wir auf einmal, Gott ist da in diesem Jesus und da bricht er sein Schweigen. Was hätten wir von einem König, der da strahlend mit dem weißen Pferd reinkommt? Was hätte der mit uns zu tun, wenn es uns so dreckig geht, wie es den Juden damals so ging? Wir hätten gar nichts mit ihm zu tun. Aber der Jesus kommt als einer von den Armen und Ausgestoßenen. Da bricht Gott sein Schweigen. Wir schauen uns jetzt mal an, was war denn da erfüllt in dieser Zeit? Und da fallen mir ein paar Sachen auf. So, erstens, von England bis an Äquator runter, bis nach Indien, gab es eine gemeinsame Religionssprache. Und es war Griechisch. Und da wurde ein Haufen Literatur übersetzt in Griechisch. Unter anderem, was war übersetzt worden in Griechisch? Das Alte Testament. Das heißt, in dem ganzen riesengroßen Gebiet konnten die Leute Altes Testament lesen und haben das auch gelesen. Jetzt, was vorher wie eine Katastrophe aussah, dass die ihr geliebtes Altes Testament übersetzen mussten, jetzt war das auf einmal ein Riesensegen. Die Missionare konnten darauf aufbauen, aufs Alte Testament. Man versteht das Neue Testament ja nur, wenn man das Alte Testament kennt. Zweitens, das Römische Reich. Das hatte ein riesengroßes Straßennetz. Natürlich hat man die Straßen gebaut, um da die römischen Truppen zu bewegen. Aber auf denselben Straßen, wo man die Stiefel von den bösen römischen Soldaten gehört hat, da laufen jetzt die Füße der Boten des Evangeliums, die Friedensboten laufen jetzt auf den Straßen. Die sprechen eine Sprache, die können überall ohne Visa reisen. Das ist der größte Schengen-Raum in der Geschichte. Das ist ein Schengen-Raum, gell? Größer als Europa. Die können überall reisen und missionieren, auf befestigten Straßen und auf bewachten Straßen. Was für ein Segen fürs Evangelium, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. So, aber die größte Vorbereitung war eine andere. Das war das, was wir gar nicht so als Vorbereitung sehen. Das war diese große Not, in der die Menschen gelebt haben. Die waren arm, ohne Orientierung, die waren ausgebeutet, die waren verführt. Ein polarisiertes Volk, schlimmer als heute bei uns, voller Hass untereinander. Es war finstere Nacht und da scheint das Licht am hellsten. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Deshalb lesen wir in Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Und dann kommt der Jesus und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Warum erzähle ich solche Geschichte? Zwischen den zwei Bibelteile, ja? Steht ja nicht in der Bibel. Warum erzähle ich das? Ich erzähle Geschichte als Weltgeschichte, weil Gott der Herr der Weltgeschichte ist. Im Großen der ganzen Welt, auf dieser großen Bühne und auf der kleinen Bühne meines persönlichen Lebens. Die Welt wird nicht beherrscht, weder von Peking aus, noch von Washington, noch von Moskau, noch von Brüssel aus. Sondern Gott ist der Herrscher der Weltgeschichte. Seiner Macht ist nichts zu groß und für mich heißt es, für seine Liebe ist auch nichts zu klein. Deshalb erzähle ich Geschichte, deshalb erzähle ich auch schreckliche Geschichte, weil Gott auch der Herr der schrecklichen Geschichte ist. Geschichte ist schrecklich. Nichts, was geschieht, wirklich nichts, ist nicht von Gott. Ist ein schwerer Gedanke, aber wir wissen, dass alles, was passiert auf dieser Welt, eingehüllt ist in seine Liebe. Das gilt für die große Weltgeschichte, das gilt auch für das Leid in meinem persönlichen Leben. Alles hat seinen guten Sinn. Alles in meinem Leben hat Sinn. Weil Gott in seiner Liebe alles einhüllt und er der Herrscher ist, auch in der schrecklichen Geschichte. Ich erzähle Geschichte, auch rätselhafte Geschichte, bisweilen auch sinnlos scheinende Geschichte, weil Gott alles nach einem sinnvollen Plan leitet. Das haben wir bei der Übersetzung der Bibel ins Griechische gesehen. Was für ein sinnvoller Plan steht da dahinter. Gott schafft schweigend, was für seine geliebten Kinder am besten ist. Er schweigt, aber er ist nicht abwesend. Sein Mund mag verschlossen sein, wie damals in den über 400 Jahren des Schweigens. Aber wenn wir genau hinhören, hören wir vielleicht sein Herz schlagen. Er ist uns näher als unser eigenes Herz, er ist uns näher als unsere eigene Not. Das ist die Botschaft von dem Jesus am Kreuz. Der ist in unsere tiefste Not hinuntergestiegen, in unsere Todesnot, die uns alle noch bevorsteht. Da ist er auch schon da. Ich erzähle Geschichte, auch erfüllte Geschichte, weil der Sohn, den Gott damals sandte, der Messias, seine Welt nie wieder verlassen wird. Der wird sich auch aus unserem Leben nicht verabschieden. Die Zeit seit seinem Kommen, bis er dann wiederkommt am Ende, ist erfüllte Zeit. Daran denken wir heute am Ewigkeitssonntag. Das ewige Leben kommt nicht erst. Wir leben in der erfüllten Zeit, weil Jesus auferstanden ist und weil er überall bei uns wohnt. Weil er diese Welt erfüllt, bis alles in ihm erfüllt ist. Und das macht er durch die Gemeinde übrigens, kann man in der Bibel nachlesen. Es ist erfüllte Zeit, weil er eines Tages wiederkommen wird und das gibt uns in dieser, ich sag's nicht, was mir jetzt auf der Zunge liegt, in dieser Welt gibt uns das Hoffnung. Wir leben in der Hoffnung und wir werfen die Hoffnung nicht weg. Teil 2, ganz kurz noch. Bevor sich der Vorhang hebt. Jetzt ist der Vorhang ja wieder gefallen quasi, ja, und jetzt wird es sich eines Tages wieder erheben und wir leben wieder, so wie Israel damals in Zeiten des Leidens und manchmal schweigt Gott auch sehr, sehr lange. Wir wissen nicht, wann der Vorhang sich heben wird. Ich denke, dass es sehr bald ist, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Dann hebt sich der Vorhang nicht nur für das kleine Israel wie damals, sondern dann tatsächlich für die ganze Welt. Und damals wie heute ist das Warten schwer. Und damals wie heute wenden sich die Leute von Gott ab. Die glauben nicht mehr an Gott, weil sie das Leid nicht ertragen können. Wie damals. Gott tut scheinbar nichts, aber er ist... Er sieht aus wie ohnmächtig, aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist gerade ein Zeichen seiner Allmacht, dass er nicht draufschlägt. Der könnte in seiner Macht unsere Türen in unsere Herzen eintreten. Er steht da und klopft in Schwachheit. Das ist eigentlich seine Kraft. Der könnte sein Reich mit Hunderttausende von Engeln einfach auf der Erde knall durchführen. Er wartet in Geduld, dass der eine oder andere sich noch bekehrt. Das ist Kraft. Nicht draufschlagen, aushalten ist Kraft. Das sind gerade die geduldigen Politiker, die wir in diesen Tagen besonders brauchen. Das sind Männer der Kraft. Gott ist so. Seine Macht ist so unfassbar groß und sein Reich ist so, so anders. Das ist ein ganz anderer Geist, der in seinem Reich weht. Jesus sagt mal, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er meint damit nicht, dass es nicht in dieser Welt ist. Es ist in dieser Welt. Aber der Geist, wie dieses Reich gebaut wird, ist so anders. Da steht alles auf dem Kopf. Wir lesen das am Anfang von seiner Regierungserklärung. Jesus hat eine Regierungserklärung abgegeben. Das wisst ihr schon. Das ist die Bergpredigt. Und am Anfang von der Bergpredigt mit diesen kurzen Texten möchte ich dann auch schließen. Da macht der König selber die Laudatio. Laudatio ist so eine Schmeichelrede. Irgendjemand hält die, wenn ein König König wird, wird jemand angestellt, um eine Laudatio halten. Oh, Jesus macht die selber. Er preist sich nicht selber. Er preist sein Volk. Was für Leute preist er da? Elende und schwache Menschen. Und was für eine Freude hat er dabei. Ich stelle mir Jesus als einen jubelnden und lachenden König vor. Voller Freude. Deshalb die Bilder auch dazu. Herzlichen Glückwunsch denen, die schwach und arm sind. Denn sie herrschen in meiner Herrschaft. Herzlichen Glückwunsch denen, die traurig sind, sie sollen getröstet werden. Herzlichen Glückwunsch den in die Erde Getretenen. Jetzt mache ich da mal weiter. Den in die Erde Getretenen, sie werden die Erde besitzen. Herzlichen Glückwunsch denen, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn sie sollen satt werden. Herzlichen Glückwunsch den Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Herzlichen Glückwunsch denen, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Herzlichen Glückwunsch den Friedenstätern, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen. Gottes Herrschaft stellt alles auf den Kopf. Das sieht man an diesen wenigen Punkten. Das ist der Inhalt der Hoffnung, zu der wir berufen sind. Gottes Herrschaft stellt alles auf den Kopf. Und das ist gemeint, wenn wir vom Evangelium sprechen. Das Evangelium ist so hammerneu und so voller Freude, ja, dass es die Freudenbotschaft schlechthin ist. Das ist Evangelium. Und dieses Evangelium kommt damals, wie heute auch, mit einem Ruf zum Umkehren, zum Umdrehen. Das war die Predigt, mit der Jesus angefangen hat. Wieder, die Zeit ist erfüllt. Ist erfüllt bis heute, bis er wiederkommt. Die Zeit ist erfüllt. Gottes Herrschaft ist jetzt sehr nahe. Jetzt ist sie da. Und in Macht und Herrlichkeit ist sie auch sehr nahe. Dreht euch um 180 Grad und setzt auf das Evangelium. Und dann dürfen wir noch ein bisschen hinter den Vorhang spiegeln. Was kommt dann? Da ist versprochen. Gott wird abwischen. Alle Tränen. Ich stelle mir Gott vor mit einem Taschentüchle. Ja, wie das so eine Mutter macht, die hat immer sauberes Taschentüchle, ich weiß nicht warum, um dem Kind die Tränen abzuwischen. Alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Denken wir heute am Totensonntag besonders dran. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Denn jetzt ist endlich das Erste vergangen. Und das Neue ist mit Macht und Herrlichkeit gekommen. Was für eine Freude!